Werbung.
Der neue Volvo EX60. Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach nur noch Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir einfach Waschmaschine. Also warum nennen wir es denn immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60 hat eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern und schnellem Aufladen. 10 Minuten an der Schnellladestation reichen aus, um bis zu 340 Kilometer fahren zu können. Der lädt so schnell, den Kaffee nehmen Sie einfach to go. Erleben Sie ein besonders angenehmes Fahrgefühl mit dem weltweit ersten multiadaptiven Sicherheitsgurt, der sich individuell anpasst. Und das ist noch nicht alles. Dank Over-the-Air-Updates wird der EX60 fortlaufend noch besser und überzeugt Sie immer wieder neu. Also lassen Sie uns endlich zum Elektroauto nur noch Auto sagen. Der neue Volvo EX60, jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de. Entdecken Sie den neuen EX60 auf volvocars.de.
Werbung Ende.
Herzlich willkommen zur 55. Off the Path Podcast Folge. Bevor ich hier großartig viel sage, will ich nur ganz kurz darauf aufmerksam machen, dass ich heute viel zu sagen habe. denn es ist extrem viel passiert, eine sehr lustige Story. Und noch dazu haben wir heute eine richtig spannende Folge, einen großartigen Gast. Alexander ist zu Gast, der in der Wildnis Kanadas als Horse Wrangler gearbeitet hat. Fernab von Zivilisation hat er mit vielen Pferden, einem Hund in den Bergen von British Columbia gelebt, einige Monate, das macht er seit ein paar Jahren, und unter wilden Bären und Wölfen, und es ist unglaublich spannend, was er so zu erzählen hat. Aber nun zu unserer Woche, und es ist unglaublich, wie die Zeit vergeht. Nur noch 2 Wochen, dann ist dieses verrückte Jahr vorbei, und was haben wir alles erlebt? Ein unglaubliches Jahr neigt sich so langsam dem Ende zu, und wobei, da fällt mir ein, darüber könnten wir eigentlich mal eine Abenteuerhappen-Folge machen, so das Jahr mal Revue passieren lassen. Das macht man ja immer sehr gerne. Wenn ihr daran Interesse habt, dann sagt uns Bescheid, dann setzen Lien und ich uns mal wieder hin und erzählen so, was so unsere Highlights dieses Jahr waren. Es ist unglaublich, was wir alles erlebt haben, was wir alles gemacht haben, wo wir überall hingereist sind. Naja, und diese Woche ist die letzte Woche ist ziemlich verrückt zu Ende gegangen. Die war einfach total crazy. Ich versuche ja hier im Podcast immer so einen kleinen Einblick zu geben, wie unsere Woche war. Und besonders für die, die uns auf YouTube nicht so stark folgen. Wir waren in der Sächsischen Schweiz, wie ihr vielleicht wisst, und sind am Donnerstagabend, glaube ich, zurückgekommen. Und die Sächsische Schweiz ist unglaublich, also unglaublich schön, was man dort sehen kann. Also es hat sich angefühlt wie eine Reise ins Ausland, weil ich Deutschland nicht mit so einer schönen Landschaft in Verbindung gesetzt habe. Und der Akzent hat mich auch ein bisschen an fernab, also ganz weit weg erinnert. Ich habe vieles manchmal nicht verstanden. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall sind wir Donnerstagabend zurückgekommen und Freitagabend saßen wir dann in Ruhe zu Hause und haben abends noch gearbeitet, weil wir halt eben diese ganze Arbeit aufarbeiten mussten von dieser Reise. Und ich folge so verschiedenen Seiten über Flugangebote, und da gab es dann auf einmal so eine Meldung, dass es gerade eine Aerofare gibt. Ne, Aerofare sind so Fehler, die von Airline-Personal gemacht werden. Ab und zu wird so eine Kommastelle irgendwie falsch irgendwie eingetragen für einen Flug, und dann gibt's unglaublich günstige Flüge. Und das Angebot war nach Seoul, also Südkorea, in der Business Class für 500 Euro pro Person hin und zurück. Lee und ich mussten überhaupt nicht lange nachdenken. Wir haben sofort gebucht zur Kirschblütenzeit für nächstes Jahr, Business Class, und haben darauf eine Flasche Wein aufgemacht zum Anstoßen. Und kurz darauf sehe ich dann, dass dieser Fehler nicht nur für Seoul gilt, sondern für ganz, ganz viele Strecken. Und dann habe ich auf einmal einen Business Class Flug nach Tokio im Mai für 600 Euro pro Person gefunden. Zack. Auch direkt gebucht, nochmal angestoßen, total crazy. Ja, und dann könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie wir abgegangen sind. Wir haben am Freitag Business Class Flüge gebucht für 2 Reisen und dabei weniger als für ein Economy Ticket bezahlt. Das ist einfach so verrückt. Ja, und weil mein Belohnungssystem wie bekloppt Dopamin ausgeschüttet hat und sich das so gut angefühlt hat, konnte ich einfach nicht aufhören. Es war schon ein bisschen so eine Sucht. Und dann habe ich auch noch Business-Class-Flüge nach Australien für 700 Euro pro Person gefunden. Und ich konnte einfach nicht anders. Ich musste zuschlagen. Meine Kreditkarte wollte zwar nicht mehr, sie war schon am Limit, also musste ich die Webseite wechseln, um mit der Palastschrift zu bezahlen. Aber es hat geklappt und da waren wir mittlerweile schon bei der zweiten Flasche Wein. Und am Ende des Abends haben wir halt wirklich 3 Business-Class-Flüge nach Südkorea, Japan oder Australien für 2 Personen gebucht und dabei weniger als für ein reguläres Business-Class-Ticket gezahlt. Also, und auf einmal, wir wollten eigentlich nächstes Jahr so ein bisschen ruhiger machen, vielleicht ein bisschen mehr Europa, weniger Fernreisen. Und auf einmal ist der ganze Plan wieder vom Tisch. Und jetzt haben wir halt eben das erste halbe Jahr schon gefüllt. Tolle Stories, die wir euch erzählen können. Und ja, jetzt heißt natürlich Daumen drücken und hoffen, dass die Flüge auch durchgehen und nicht storniert werden, denn die Gefahr herrscht bei solchen Aerofares immer für ein paar Wochen. Ja, und falls euch das interessiert und ihr jetzt auch wissen wollt, wie ihr solche günstigen Flüge findet, mehr zu dem Thema erfahrt ihr in unserer Facebook-Gruppe. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes unter offthepath.com/Folge055. Und außerdem erscheint am Donnerstag ein ausführlicher Beitrag zu dem Thema auf Off the Path natürlich. Also merkt euch das schon mal vor, am Donnerstagmorgen einfach Off the Path gehen, um einen Beitrag dazu zu finden, wie das geht. Und ich werde auch demnächst einen Podcast dazu aufnehmen. Ja, nun aber zu heute. Ich rede mir den Mund schon fusselig. Wir sind gerade in Dubai und sind mit Emirates. Was für eine geile Airline, bitte. Am Sonntagabend auch in der Business Class geflogen. Ach, daran kann man sich so schön gewöhnen. Das ist so schön. Läuft zurzeit, ne, würde ich sagen. Nicht, dass wir hier zum Rich Kids Blog werden, Rich Kids Reiseblog, sondern es ist einfach wirklich nur alles reiner Zufall. Aber ja, unglaublich geil. Jetzt sind wir hier mit Emirates in dieser krassen Stadt und wir erleben hier ein Abenteuer nach dem anderen. Gestern war schon richtig cool und heute wird auch nochmal richtig, richtig fett. Und ja, wir haben in der Wüste übernachtet und wir haben heute noch einiges vor. Tut mir den Gefallen und folgt uns auf Instagram und Facebook und ich versuche immer wieder ein Facebook Live zu machen, um die Eindrücke hier zu teilen. Das gilt natürlich nur für die, die jetzt wirklich die Folge nach dem Erscheinen sich anhören und nicht erst am Wochenende. Also wenn ihr jetzt heute am Dienstag oder morgen am Mittwoch vielleicht auch noch dabei seid, dann geht mal drauf, dann könnt ihr einiges sehen. Aber morgen geht's schon wieder zurück und somit geht auch die letzte Reise des Jahres zu Ende und wir schlafen dann wieder in unserem eigenen Bett von Casper. Wie ihr wisst, wird auch diese Folge von Casper präsentiert und wir schlafen nun seit ungefähr 2 Wochen in einer Casper-Matratze. Und ich kann euch sagen, die sind der Hammer. So viel besser als die alte oder die alten, die wir gehabt haben. Ich kann verstehen, dass Casper vom Time Magazine 2015 zur besten Erfindung des Jahres gewählt worden ist. Denn die Matratze fühlt sich ganz anders an als alle anderen Matratzen, die wir jemals gehabt haben oder in denen wir geschlafen haben. Das Geheimnis dahinter ist die Kombination von federnden Latex und stützenden Memory-Schäumen, wodurch man einfach so unglaublich gut schläft. Die Logistik hinter Casper ist der Wahnsinn. Wir haben unsere Matratze innerhalb von 48 Stunden nach der Bestellung erhalten und schlafen seitdem so gut zu Hause, wie wir es meistens nur in den besten Hotels auf Reisen tun. Noch dazu bietet Casper 100 Tage Probeschlafen an, damit ihr für euch entscheiden könnt, ob die Matratze für euch und euren Körper auch die beste ist. Super Service, wie ich finde, und ja, wir geben unsere Matratze auf keinen Fall zurück. Und wenn ihr es auch testen wollt, dann nur zu. Geht auf www.casper.com/Urlaub und dann sichert euch noch diese Woche einen 50€ Preisnachlass mit dem Promocode Urlaub. Und dann könnt ihr innerhalb weniger Tage und wahrscheinlich auch noch vor Weihnachten auf Wolke 7 schlafen. Einer, der sich sicherlich eine Casper-Matratze auf seinem Abenteuer gewünscht hat, ist Alexander, unser Gast heute. Er reist seit Jahren in die Wildnis von British Columbia in Kanada und heuert dort als Horse Wrangler an und schläft dabei monatelang im Zelt oder in einer Holzhütte, abgeschieden von der Zivilisation. Wie schon gesagt, nur mit Pferden, mit einem Hund und vielen wilden Bären und Wölfen um sich herum. Es ist eine unglaubliche Story, auf die ich mich sehr freue. Ich freue mich, dass er die Zeit gefunden hat. Und das ist die längste Intro ever. Aber ich musste euch das jetzt einfach mal alles erzählen mit diesen ganzen Flügen, alles drum und dran. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz, ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
Willkommen zum Off-the-Path-Podcast. Auf Off-the-Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel-Buddy und Abenteuer-Junkie, Sebastian Canaves.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute geht's mit einem richtig spannenden Thema los, beziehungsweise weiter. Und zwar habe ich den Alexander zu Gast. Und der hat eine ziemlich coole Zeit in Kanada erlebt als Horse Wrangler und als Cowboy. Und ja, Alexander, schön, dass du da bist und Zeit gefunden.
Ja, hi Sebastian. Also ich freue mich erstmal, dir ein bisschen von meiner Geschichte erzählen zu dürfen. Und ja.
Ja, sehr. Ich bin sehr, sehr gespannt. Du hast ja wir haben viele E-Mails hin und her geschrieben und es hört sich extrem spannend an. Du hast mir Bilder gezeigt, die ich, wenn ich darf, später auch gerne in den Podcast mit einbauen würde, weil man muss die Bilder, glaube ich, gesehen haben, um deine Geschichte so zu verstehen, weil ich es ziemlich crazy finde und ziemlich cool, was du da so alles erlebt hast in Kanada.
Ja, es ist generell immer recht schwer, das Ganze in seinem gesamten Ausmaß vielleicht zu erklären. Deswegen die Bilder, freut mich, wenn ich die auch zeigen darf.
Ja, so, du bist nach deinem Abitur nach Kanada gegangen, um dort als Horse Wrangler zu arbeiten. Also als allererstes, warum eigentlich Kanada und nicht so wie jeder andere nach dem Abitur nach Australien oder Neuseeland fürs Work and Travel?
Ja, also Kanada war schon immer das Land meiner Träume. Das kommt eigentlich eher von meinem Opa, mit dem ich so ziemlich aufgewachsen bin und auch immer schon als kleines Kind immer mit ihm in den Wäldern der Eifel umhergestriffen bin und von ihm auch diese Passion für die Natur und die Wildnis sozusagen übernommen habe. Und er hat zwischen den 70er Jahren und den 90er Jahren sehr viel Zeit in Kanada verbracht, war etwa 10-mal damals dort, vor allem in den Westen, in British Columbia. Und immer und immer wieder habe ich ihn dann auch darum gebeten, mir die Geschichten zu erzählen und habe mir das Ganze dann schon als kleines Kind diese Traumwelt ausgemalt und eigentlich war es damals dann auch schon immer als Kind der Traum, dass ich mit ihm einmal rüber nach Kanada gehen kann und mit ihm Kanada entdecken kann. Nur während ich dann wirklich auch herangewachsen bin, um bereit für eine solche Reise zu werden, ging der Zahn der Zeit natürlich auch nicht an ihm spurlos vorbei und mit über 80 Jahren und einem Leben als Farmer in harter Arbeit schmerzen dann doch irgendwann die Gelenke zu sehr und jeder Schritt tut inzwischen weh und deswegen konnte er halt eben nicht mehr die Reise mit antreten und ich habe aber den Traum natürlich nicht aufgeben wollen und habe dann, nachdem ich mit der Übergabe meines Abiturzeugnis und der sozusagen großen Freiheit, die ich dann hatte, beschlossen, dass ich mich dann alleine aufmache.
Cool, und dann hast du dir dein Abitur, dein Abi, also dein DIN A4-Zettel geschnappt, hast dich in den Flieger gesetzt und bist dann dort rüber geflogen. Und wie war das? Also du sagst, das ist ja ein Kindheitstraum und du hast ja auch viele Geschichten von deinem Großvater erzählt. War das dann auch so, wie er so erzählt hatte oder hat sich das dann krass verändert oder wie war das dann für dich?
Also es war noch besser als erträumt eigentlich jetzt letztendlich nach 3 Jahren, so wie ich sagen kann. Und es war absolut diese Natur und die wirklich unberührte Natur und Wildnis, die man dort in Kanada noch so finden kann, war wirklich so, wie ich es mir absolut erträumt habe.
Ich finde da auch diese Natur, also du warst ja da oben in British Columbia, wir waren jetzt gerade erst vor kurzem in Alberta und das ist ja jetzt nicht großartig, also nicht sehr anders dort, glaube ich, weiß ich nicht. Aber die Natur ist einfach ja, unbeschreiblich, oder? Es ist einfach so unglaublich wild und schön und hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
Ja, eben, also man kann sich das schlecht vorstellen, wenn man es halt eben nicht gesehen hat. Auch Bilder können das Ganze schwer wirklich erfassen, was diese Natur da eigentlich bedeutet.
Ja, und jetzt bist du da angekommen und hast dann quasi als Horse Wrangler angefangen. Wie bist du an diesen Job gekommen? Oder sagen wir mal so, was macht ein Horse Wrangler und wie bist du an den Job gekommen?
Also erstmal, wie bin ich an diesen Job gekommen? Ich habe damals von Deutschland hier aus bei eben einem Outfitter in nördlichen British Columbien, der halt eben dort ein Jagdcamp und eine Lodge dort in der Wildnis betreibt, sozusagen angeheuert. Und der hat mich auch dann trotz, obwohl ich ja eigentlich absolut keine Vorkenntnisse und alles hatte, genommen. Viel dazu, was jetzt wirklich meine Aufgabe sein sollte, wusste ich nicht, war mir eigentlich auch ziemlich egal, weil ich einfach nur träumerisch dort raus wollte. Ich bin dann mit einem Bus von Vancouver aus 30 Stunden mit einem Greyhound-Bus nach Norden gefahren, bis einige hundert Kilometer nördlich von Fort St. John, wurde dort an einer Tankstelle wie verabredet abgeholt. Dann hieß es, alles klar, wir kaufen jetzt für 3 Wochen Essen ein und morgen fahren wir dich jetzt in den Busch, in eine Lodge. Also das heißt eigentlich zwei größere Holzhütten, die eben an einem größeren See lagen und die nur über ein Quadtrail von etwa 70 Kilometern erreichbar waren, die man halt eben in einem oder 2 Tagen zurücklegen kann. Und ja, da wurde ich dann erstmal abgesetzt und dann hieß es, dass ich jetzt erstmal Camp Guard dieser Lodge wäre. Und dann winkte man mir zu und hat mich erstmal da draußen gelassen und mir vorher kurz noch gesagt, dass ich hier eben auf die Hütten aufpassen soll, dass Gäste zu Angeln Trips, die halt eben die zweite Blockhütte gemietet hätten, dort ankommen würden und ich halt eben ihnen alles erklären würde, wie alles funktioniert mit Propangas und sowas. Und das war halt am Anfang meine Aufgabe. Da wurde ich dann auch erstmal aufgrund von längerer Regenfälle, direkt nach einer Woche war ich da erstmal 3 Wochen lang abgeschnitten von der Zivilisation. Und erst dann Ende Juli, wenn es die Jagdsaison beginnt, wurde mir dann halt eben gesagt, dass meine neue Aufgabe der Job des Wranglers ist. Viel darunter vorstellen konnte ich mir vorher auch nicht. In meinem kleinen Englisch-Duden unter dem Wort Wrangle findet man dann eigentlich nur sich zanken. Und gewissermaßen beschreibt das ein wenig den Job, da der Horse Wrangler zuständig ist eben für die Pferde des Camps. Wir waren dann, haben eben von einem anderen Camp dann später operiert, das nur durch Pferde, durch einen 2-Tages-Ritt mit Pferden erreichbar ist oder per Buschflieger. Der Job des Wranglers. Der Wrangler ist eigentlich derjenige, sozusagen der Pferdejunge, derjenige, der für die Pferde verantwortlich ist und mit den Pferden arbeiten soll. Und diese Pferde werden halt eben dort draußen in dem Camp, von dem wir aus operiert haben, für die täglichen Touren, sind die das einzige Transportmittel. Und in dem Camp hatten wir circa 30 Pferde. Und damit die eben fressen können, werden die nachts laufen gelassen zum Fressen. Und der Job des Wranglers ist eigentlich hauptsächlich, er muss einige Stunden vor Sonnenaufgang aufstehen. In meinem Fall hatte ich jedes Mal ein Pferd im Camp behalten, angebunden. Das habe ich dann morgens gesattelt und bin dann in die Dunkelheit aufgebrochen, um die Pferde zu finden. Also diese Pferde bekommen dann halt eben ein Glöckchen um den Hals und man tappt dann sozusagen durch die Dunkelheit und versucht die Pferde zu finden und dann letztendlich zum Camp zurückzutreiben.
Spannend. Also wie alt warst du da? Du warst 18?
19? Gerade 19. Also ich bin in dem Jahr 19 geworden.
Und Du konntest reiten oder konntest du noch nicht reiten? Oder hast du das dort also auf schmerzhafte Weise gelernt?
Ja, also meine Mutter hatte früher immer Pferde und als kleines Kind hat meine Mutter mich auch versucht, zum Reiter zu machen. Nur das habe ich schon mit 8 Jahren oder so, habe ich das quittiert und gesagt, dass ich Fußball spielen will wie jedes andere Kind. Also ich habe schon mal auf dem Pferd gesessen, aber wirklich reiten konnte ich nicht. Und ja, wie du schon gesagt hast, auf schmerzhafte Art und Weise habe ich das dann doch gelernt, weil am Anfang wurde ich doch einige Male abgeworfen und habe einige Blessuren auch davongetragen. Aber es war alles learning by doing. Also ich habe täglich circa 10, 12 Stunden auf dem Pferd gesessen und geritten und dann lernt man es eigentlich. Oder ich musste es halt eben lernen.
Ja, also ich stell mir das ziemlich cool vor und natürlich aber auch eine ziemlich krasse Herausforderung, ne? Wahrscheinlich eine der krassesten Herausforderungen, die du in deinem Leben bisher quasi bewältigen musstest. Wie war das? Also wann bist du aufgestanden? 4, 5 Uhr, bevor die Sonne aufgeht, um dann dich auf deinem Pferd zu setzen und die anderen Pferde zu suchen?
Ja, oder? Ja, also ich bin das am Anfang der Saison meistens schon um 3 Uhr aufgestanden, da die Sonne auch, man ist sehr weit ja auch im Norden, schon früh aufgeht. Und eigentlich das Ziel immer war, dass man morgens bei Sonnenaufgang die Pferde zurück im Camp hat und fertig ist. Und ja, wie gesagt, ich bin aufgestanden und war auch der einzige Wrangler, also das war dann auch ich alleine, habe mein Pferd gesattelt. Jeden Morgen war das eigentlich auch ein anderes Pferd, deswegen war das schon immer ein ziemlich großer Spannungsfaktor, weil auch am Anfang ich die Pferde nicht so kannte und absolut nicht klar war, auf welche Wundertüte ich mich jetzt gerade wieder draufsetze. Und ja, dann musste ich halt eben losreiten und versuchen, die Pferde zu finden. Und jeder Morgen war da eigentlich schon ein riesiges Abenteuer, weil nie klar war, was jetzt auch wirklich auf mich zukommt an diesem Morgen, weil so 30 Pferde sind Tiere, die haben ihren eigenen Kopf und die waren dann auch immer dafür gut, mit einer neuen Herausforderung für mich bereit zu haben. Also dass sie sich wirklich irgendwie verstecken oder schwer zu finden sind. Das Wetter kann sehr übel sein. Das Pferd, das ich geritten bin, kann auch mal am Morgen absolut keine Lust auf mich haben und hat mir dann auch so einige Rodeos bereitet. Und ja, wie gesagt, jeder Morgen ein absolutes Abenteuer und jeder Ritt in die Dunkelheit wieder ein Aufbruch in die Ungewissheit gewissermaßen.
Ja, dieses Camp, in dem du da gelebt hast, was hat das gemacht? Also für was wurden die Pferde dort genutzt? Oder sollten die einfach nur über den Sommer draußen in der Natur sein?
Wie gesagt, ich habe für einen Outfitter gearbeitet. Also das Camp war eigentlich ein Jagdcamp.
Was ist ein Outfitter?
Ein Outfitter ist jemand, der also ein Betrieb der oder eine Person, die ein Jagdcamp oder ein Jagdgebiet im Norden British Columbians betreibt.
Ah, okay.
Und am
ich dachte, das wäre vielleicht irgendwas mit Outfit oder Klamotten zu tun.
Ja, es ist ja gewissermaßen ein Ausrüster da, der eben die Camps hat, Pferde, als solch etwas. Also daher kommt ja das Wort gewissermaßen auch.
Okay, ja. Ah, und diese Pferde, die wurden, also weil das ein Jagdcamp war, dann quasi von den Gästen genutzt, um dann quasi jagen zu gehen oder von den Eigentümern.
Genau. Ich war ja auch sozusagen Teil des Outfits, da ich ja mich dafür darum gekümmert habe, dass sie auch am Morgen da sind und sowas.
Mhm. Cool. Und wie lange warst du dort? 3 Monate warst du dort in diesem Camp?
Als ich das erste Mal nach Kanada gegangen bin, wurde ich, wie gesagt, in den ersten Tagen des Junis an dieser Tankstelle irgendwo am Alaska Highway abgeholt und dann am nächsten Tag direkt in die Wildnis gebracht und habe dann auch zum ersten Mal Anfang Oktober wieder überhaupt ein Zeichen der Zivilisation dann mit einer Straße gesehen. Also das war das erste Mal, dass ich dann wirklich wieder Zivilisation gesehen habe. In der ganzen Zeit hatte ich auch keinen Strom, kein fließend Wasser und natürlich auch keinen Zugang zum Internet. Und in dem letzten Jahr...
Spannend.
Ja, auf jeden Fall was ganz anderes. Im letzten Jahr war ich dann wieder 2,5 Monate in der Wildnis selbst und in diesem Jahr dann auch wieder 1,5 oder 2 Monate.
Krass. Und was war so für dich die spannendsten Momente in dieser Zeit? Wo du heute so, was fällt dir als allererstes ein, so, wenn du so zurückdenkst? Was total spannend war.
Gut, wie gesagt, also jeder Morgen war eigentlich schon das große Abenteuer. Eine sehr prägende Zeit für mich war eigentlich, dass ich, wie gesagt, am Anfang, in meinem ersten Jahr, als ich nach für dieses Camp gearbeitet habe, am Anfang sozusagen Campguard war. Und da war ich auch, das war ich auch alleine. Und ich war gerade erst eine Woche da. Die ersten Gäste waren gerade da, sind dann wieder abgereist und laut Plan sollte am Wochenende wieder ein paar Angler ankommen. Also wie gesagt, man ist eigentlich so circa 70 Kilometer von der nächsten Straße da draußen, 300 Kilometer von der nächsten Stadt oder Siedlung. Und dann gab es aber heftige Regenfälle und die Schneeschmelze hat eingetreten. Dadurch waren mehrere Flüsse übergetreten und es gab keinen Zugang mehr eigentlich zu diesem Ort, an dem ich war. Und da war ich dann 3 Wochen lang der einzige Mensch dort draußen. Und das war ein sehr prägendes Erlebnis, das auch irgendwie sehr hart war. Vor allem, wenn man aus Deutschland kommt, sieht man, am Tag ist man es gewohnt, hunderte Menschen zu sehen, mit Menschen zu sprechen oder sowas. Und dann plötzlich 3 Wochen lang wirklich keinen einzigen Kontakt mehr zu irgendeinem Menschen zu haben, zur Außenwelt. Das war dann doch schon hart und vor allem psychisch eine gewisse Herausforderung, die, denke ich, mich aber auch im Endeffekt sehr geprägt hat. Und ja, gab viele Momente auch danach noch, die an der ich mich sehr gerne zurückerinnere.
Was macht man dann, also wenn man so lange alleine ist und fängt man dann an, mit sich selbst zu reden?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte zum Glück noch einen Hund dabei als Partner, der auch da draußen sehr wichtig ist, weil es Bären sehr viele gibt und die auch öfters mal um die Hütten rumschleichen und in den Hütten auch nach Futter suchen. Da war das Ganze, der Hund, auch eine wichtige Alarmanlage sozusagen und auch ein sehr wichtiger Partner in dieser Zeit, dass man sozusagen als Tier dann einen Freund dabei hatte. Aber nach 2 Wochen oder so habe ich auch intensive Selbstgespräche geführt. Zum Glück gab es sehr viele Bücher, mit denen die ich lesen konnte. Ich habe die Umgebung erkundet. Eigentlich ein wundervoller Ort, an dem ich da war. Malerischer blauer Bergsee, umgeben von schneebedeckten weißen Gipfeln. Und konnte dann halt mit dem Kanu auf dem See fahren und angeln. Aber trotzdem, vor allem da ich gerade erst dort angekommen war und alles für mich so neu war, dann plötzlich auf einmal da draußen zurückgelassen zu sein und wirklich der einzige Mensch im Umkreis von 50 Kilometern oder so zu sein, das war dann für mich damals schon krass.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich bin auch viel in der Natur unterwegs oftmals und wenn man irgendwie, keine Ahnung, manchmal so um 2 oder 3 Uhr nachmittags das allererste Mal den Mund aufmacht, seine eigene Stimme hört, weil man den ganzen Tag nichts gesagt hat und niemandem was erzählen konnte, dann erschreckt man sich manchmal so ein bisschen.
Ja, genau.
Und wenn man das halt so jeden Tag so hat und so niemanden hat, dem man was erzählen kann, außer einem Hund, der aber mit dem man keine richtige Unterhaltung vielleicht führen kann, beziehungsweise fängt man vielleicht irgendwann an, eine Unterhaltung
mit dem. Ja, man tut das wirklich, ja.
Total krass. Cool und spannend. Wie waren denn dann deine Begegnungen mit diesen wilden Tieren? Ich meine, wo kommst du jetzt aus Deutschland? Ich meine, egal wo du aus Deutschland herkommst, hast du so eine Begegnung wahrscheinlich noch nie gehabt, weil wir das einfach in Deutschland nicht haben. Also seit wir haben jetzt mal Bruno den Bären vor ein paar Jahren gehabt und wir haben immer mehr Wölfe. Aber die begegnet man ja eigentlich nicht wirklich. Wie war das für dich da draußen in der Natur, diesen Tieren so zu begegnen?
Es ist natürlich, also das erste Mal, dass ich wirklich so nah an einem Elch kam, also wo ich dann auch am Anfang in der Lodge war, sind Elche eigentlich durch 20 Meter an der Hütte vorbeigelaufen und das war dann schon unglaublich, wie groß so ein Elch ist und diese Tiere. Vor den Begegnungen mit Bären hatte ich von Anfang an gewissermaßen einen sehr großen Respekt, da man vorher natürlich durch diese Horror-Stories von Bärenattacken oder sowas geprägt wird. Vor Ort sah das natürlich ganz anders aus. Hat man sich schnell an diese Gefahr, die aber eigentlich genauso groß Gefahr ist, wie wenn man hier im Autoverkehr unterwegs ist und möglicherweise einen Autounfall hat. So ist das eigentlich, verhält sich das auch gewissermaßen mit den Bären dort draußen. Aber natürlich ist das ein Moment, in dem man dann, als ich das erste Mal einen Bär gesehen habe, der auch dann nicht so weit weg ist, in dem man dann auch schon weiß, es ist ein schwer beschreiblicher Moment, man ist sich der Gefahr natürlich bewusst, aber andererseits ist man sehr begeistert, dieses Tier zu sehen, das man natürlich auch nicht so häufig zu sehen bekommt. Mit den Wölfen ist es auch dort so, dass man sie sind wie Geister. Also ich habe immer und immer wieder nachts die Wölfe heulen gehört. Wir haben auch dann, wenn man heult, selber heult und kann man auch die Wölfe dazu zu bringen, zurückzuheulen. Und man hat auch gemerkt, dass sie irgendwo im Busch um einen rum einige hundert Meter oder so weit weg waren, aber man sie dann wirklich zum ersten Mal zu sehen, ist ein sehr besonderer Moment und weil für mich der Wolf eigentlich auch so das Symbol wirklich von Wildnis ist, ja.
So ein sehr majestätisches Tier auch, ne?
Ja.
So,
ja.
Ist immer irgendwie so, ist so omnipräsent.
Ja, genau.
Also man weiß, dass es da ist, aber man sieht es halt irgendwie nicht.
Genau.
Hast du den vor Ort dann auch ein Gewehr gehabt und solche Sachen?
Ja, also das brauchte ich schon. Vor allem, da ich sehr viel alleine unterwegs war. Mit den Bären ist es halt, wie gesagt, es ist wie im Straßenverkehr. Es kann immer ein Autounfall passieren oder sowas und man ist halt besser angeschnallt. Also ich habe das Gewehr nie benutzen müssen, aber wenn man halt eben so viel alleine dort draußen unterwegs ist, ist es halt besser, eine gewisse eigene Sicherheit zu haben.
Ja, hast du wie nennt man das, ein Schießschein?
Waffenschein. Ja, genau. Also ich habe einen Jagdschein und gehe auch in Deutschland auf die Jagd und kenne daher schon.
Den hattest du vorher?
Ja, genau. Und also ich bin, seit ich ein kleines Kind bin, immer hier in Deutschland mit zur Jagd gegangen und habe sozusagen den Umgang mit der Natur früh gelernt, auch den Umgang mit Tieren und wie man Tieren gegenübertritt und so etwas.
Mhm, cool. Jetzt hast du es ja schon ein paar Mal gemacht, also diesen Job als Wrangler hast du jetzt 3 Jahre gemacht, ne? Immer wieder.
Ja, genau. Ich habe es in 2013, 2015 und nochmal in diesem Jahr als Wrangler gearbeitet.
Also, okay, dann hat sich meine Frage erledigt. Meine Frage wäre jetzt gewesen, würdest du es nochmal machen? Aber du hast es ja jetzt wiederholt mehrmals gemacht. Also ich denke mal, das ist schon... Ist das sowas wie ein Traumjob?
Ja, also das ist ja halt eben Teil und Art des Leben in der Wildnis ist eigentlich so das, warum ich das mache. Und gewissermaßen ist es halt eben zu meinem Lifestyle geworden und gibt mir halt eben auch so in meinem durchs Jahr hinweg eine gewisse Balance. Also hier ist man in einem ganz anderen Stress der Zivilisation und alles ist hektisch und alles verläuft nach gewissen Strukturen und Plänen und all sowas. Und da ist das Ganze wirklich dann in der Wildnis zu leben eine gewisse Auszeit oder die auch eine gewisse Balance in so mein ganzes Leben so reinbringt.
Ja, was gibt es denn etwas Vergleichbares, was du denn hier in Deutschland machen könntest, was dieser Arbeit nahe kommt?
Nein, ich würde sagen, auf keinen Fall da. Ich glaube kaum, dass man hier in Deutschland irgendeinen Ort findet, an dem man irgendwie vielleicht 3 Kilometer weg von Menschen kommt oder an denen es einfach unberührte Wildnis ist. Also in diesen Gebieten, in denen ich arbeite, ist halt eben, die Pferde sind wirklich das einzige Transportmittel. Es sind nur zugänglich durch Pferde. Ja. Und also es gibt hier nichts Vergleichbares. Es gibt auch keinen solchen Ort hier, deswegen.
Hast du schon mal oder überlegst du jetzt dann auch irgendwie für vielleicht dauerhaft zurück nach Kanada zu gehen oder ist das etwas, wo du sagst, so, das mache ich jetzt so noch ein paar Jahre und alle paar, also ein paar Monate, alle paar Jahre und dann bleibe ich hier oder hat dich das dann so sehr geprägt, dass du jetzt irgendwie schon zusehen möchtest, dass du das für immer dein Leben quasi ist, oder ein großer Teil deines Lebens ist?
Also es ist doch sehr prägend und auch etwas, das ich eigentlich mir im Moment so in der Vorstellung nicht die Vorstellung habe, dass ich das mal nicht machen könnte. Vor allem zum Beispiel in 2014 konnte ich halt eben dann nicht wieder zurückgehen, was halt eben ich dann extrem gemerkt habe, dass es gewissermaßen ein wichtiger Teil meines Lebens geworden ist und ich das auch auf jeden Fall machen will. Gut, vielleicht will ich irgendwann dauerhaft in Kanada bleiben, nur zurzeit, ich beende jetzt im Frühjahr mein Studium, will ich erstmal noch so einiges mehr von der großen Welt sehen und deswegen plane ich da jetzt nicht wirklich so weit.
Reitest du jetzt zu Hause noch?
Nee, eigentlich gar nicht, weil ja, es ist halt anders. Also es geht mir da vor allem um die Orte, in denen man sich bewegt, zu Pferd, was ja eigentlich auch eine der ältesten Fortbewegungsmittel ist wirklich. Und dann, wenn man das in unberührter Natur macht, ist das natürlich ja was ganz anderes.
Ja, aber das Leben mit dem Pferd und in der Natur ist für dich natürlich sehr wichtig. Du hast nämlich auch noch erzählt, dass du nicht nur als Horse Wrangler in Kanada gearbeitet hast, also in British Columbia, sondern auch in Saskatchewan als Cowboy.
Ja, genau, das war in diesem Jahr. Und zwar habe ich da, als ich dieses Jahr im Yukon gearbeitet habe als Wrangler, mit einem zusammengearbeitet, der eine Ranch hatte oder seine Eltern hatten eine Ranch und er hat mir immer wieder vom Viehtrieb erzählt und wie es ist, Kühe zu treiben und natürlich jeder kleine Junge hat sich früher mal gerne als Cowboy verkleidet und diese Vorstellung gehabt, gerne Cowboy zu sein oder sowas. Und dann habe ich mir einfach gedacht, ey, frag doch einfach mal, ob du helfen kannst. Und ja, wie gesagt, ja. Und dann bin ich nach Saskatchewan und habe da bei diesem Viehtrieb dann geholfen, der auch alles mit zu Pferd halt eben durchgeführt wird.
Sehr cool. Ich würde sagen, Alex, wir machen an dieser Stelle hier einfach Schluss. Und wenn die Zuhörer sich auch für diese Story interessieren, wir machen das mal richtig spannend und fordern jetzt mal ein bisschen Feedback. Also ich finde total klasse, was du alles erlebt hast in Kanada. Und ich finde, deine Cowboy-Story ist eigentlich eine andere. Und die sollten wir getrennt aufnehmen. Alles Weshalb klar. Ich jetzt glaube, wir an der Stelle jetzt einfach mal sagen, danke, dass du das alles mit uns geteilt hast. Das ist total spannend. Ich habe irgendwie richtig Bock, sowas auszumachen. Wobei, da habe ich noch mal eine Frage. Wenn ich jetzt Horse Wrangler werden möchte, ne, du hast den Job schon in Deutschland bekommen, ne?
Ja, also ich habe von Deutschland aus diesen Job klar gemacht, da ich halt eben jemanden, der dort halt als Outfitter tätig ist, halt eben angefragt habe und habe da eigentlich auch ziemlich Glück gehabt, dass man mich genommen hat, obwohl ich eigentlich ja null Erfahrung hatte und sozusagen ungeeignet für den Job war. Ich konnte vorher nicht reiten, ich war noch nie in der Wildnis. Hab da Glück gehabt. Und
cool. Hast du da vielleicht auch irgendwie eine Information? Also gibt es irgendwelche Webseiten, wo man sich da informieren kann? Oder wie man an sowas rankommt, wenn man sich dafür interessiert?
Ich würde mich da bereit erklären, dass man mich halt eben auch persönlich dazu fragen kann. Webseiten sind, denke ich mal, schwierig. Natürlich gibt es da verschiedene Outfitter oder sowas, die man fragen kann.
Cool, dann würde ich das so machen. Ich würde dich nach dem Gespräch hier, nach dem Interview, in unsere Facebook-Gruppe einladen, in unsere Off-the-Path-Facebook-Gruppe, wo dann quasi die ganzen Teilnehmer dir auch persönlich Fragen stellen können, falls sie solche haben. Und und dann würde ich aber auch sagen, dass alle Zuhörer bitte aktiv werden und in unsere Facebook-Gruppe auch der Gruppe halt eben auch beitreten, um halt dann abzustimmen für das nächste Thema, wenn wir dann über deine Cowboy-Erfahrung in Saskatchewan
sprechen. Alles klar, ich stehe auch gerne noch zu weiteren Fragen bereit und kann auch vielleicht noch vieles weiteres erzählen zu dem anderen, zu dem Teil des Wranglers. Also gerne fragen und wer da Interesse hat, da quatsche ich auch noch gerne drüber.
Sehr, sehr gerne. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du noch richtig viel zu erzählen hast aus 3 Jahren Wrangler-Erfahrung. Das ist ein bisschen schwer, das in 30 Minuten zu komprimieren. Aber vielen, vielen Dank für deine ganzen Informationen, für die Zeit, die du genommen hast. Und dann wünsche ich dir erstmal noch einen wunderschönen
Alles
Tag.
Alles klar, vielen Dank dir auch und ich denke mal noch eine gute Reise.
Danke, bis bald.
Bis bald, tschüss.
Das war die 55. Off the Path Podcast-Folge. Ja, Alexander war so nett und hat viele Bilder über das Abenteuer bereitgestellt, die ich auf offthepath.com/Folge055 veröffentlicht habe. Schaut sie euch unbedingt an. Wenn man sich die Bilder anschaut und die Geschichte dahinter kennt, dann ist das einfach unglaublich. Es sieht so toll aus und man möchte am liebsten direkt auch Horse Wrangler werden. Geniale Geschichte. Danke, Alex, dass du dir die Zeit genommen hast. Dort findet ihr auch einen Link zur Angebotsseite von Casper und zum Promocode und natürlich zu unserer Facebook-Gruppe. Und nun steht wieder eine lange Woche an, bis die nächste Podcast-Folge erscheint. Und um euch die Zeit etwas zu vertreiben, würde ich euch gerne in unsere Off-the-Path-Facebook-Gruppe einladen. Wie gesagt, den Link findet ihr auch in den Shownotes. Da könnt ihr dann heute oder morgen schon die nächste Podcast-Folge diskutieren. Also auswählen. Ich werde eine Umfrage wieder erstellen, was ihr nächste Woche hören wollt. Und am Wochenende ist mein Geburtstag. Deshalb hätte ich einen Wunsch an euch. Ich möchte diesen Podcast den größten, den besten, den coolsten machen. Es geht natürlich nur mit euch und eurer Hilfe. Und ich werde 20 Jahre jung. Das werde ich schon seit vielen Jahren. 20. Und wenn ihr kurz Zeit habt, dann würde es mich wahnsinnig freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt an eure Freunde, dass die den auch abonnieren auf iTunes und Co. Und hinterlasst gerne eine Bewertung. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist unglaublich, dass dieses Jahr vorbeigeht. Und ich freue mich auf viele weitere Jahre, Monate und Folgen mit euch an meiner Seite und mit vielen wahnsinnig tollen Gästen. Und das ist natürlich nicht die letzte Folge für dieses Jahr. Wir machen ganz gewohnt weiter. Ich denke auch, dass wir zu Weihnachten und Co. Eine Folge veröffentlichen werden. Aber das ist noch nicht 100% sicher. Jetzt erstmal bis nächste Woche. Da kommt auf jeden Fall eine neue Folge. Kommt in unsere Facebook-Gruppe, damit ihr Bescheid wisst, welche Folge nächste Woche kommt. Und ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Lasst euch nicht zu sehr stressen von diesem ganzen Weihnachtsstress. Entspannt, trinkt ein paar Glühweine. Und wenn ihr in Hannover lebt, ja, das habe ich ganz vergessen. Wenn ihr in Hannover lebt, wir machen nächste Woche ein Meetup. Ein Off-the-Path-Meetup in Hannover. Nächste Woche Dienstag, also wenn der neue Podcast-Folge erscheint. Alle Infos dazu in der auf der Facebook-Seite, also auf der Facebook-Page von Off the Path, nicht in der Gruppe. Da habe ich ein Event erstellt. Wo wir uns treffen, ist noch nicht ganz sicher. Erfahrt ihr noch alles. Und ja, jetzt ist wirklich Schluss. Lange, lange Folge. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Ihr seid die Besten. I love you. Adios. Tschüss und bis bald. Tschüssi.
Das war wieder eine Off the Path Podcast-Folge. Erzähl auch deinen Freunden von diesem coolen Podcast-Kanal und hinterlasse eine Bewertung auf iTunes. Nächste Woche kommt die nächste spannende Folge. Bis dahin, mach jeden Tag zu deinem Abenteuer.